Good place. Und dann freue ich mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Man macht sich ja so seine Gedanken in Pfingsten, da verreisen viele und einige sind nicht da, aber es ist schön, wir haben eine richtig große Gemeinschaft heute. Ja, Vater, ich bitte dich, dass du sprichst, dass dein Wort verkündigt wird und dass es in die Herzen fällt, dass es ermahnt, ermutigt, tröstet und dass keiner so rausgeht, wie er reingekommen ist. In Jesu Namen. Amen. Ich fordere euch heute ein bisschen heraus. Vielleicht kurz vorab. Es waren zwei Themen, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat, die ich lange Zeit mit mir herumgetragen habe. Und dann kam natürlich immer so, naja, es steht ja Pfingsten vor der Tür, es muss ja eine Pfingstpredigt sein. Und irgendwann dachte ich mir, wieso muss es eigentlich eine Pfingstpredigt sein? Naja, weil Pfingsten ist ja eigentlich logisch. Aber keine Sorge, ich komme auf das Thema Pfingsten noch zu sprechen, aber ich habe dann wirklich so auf dem Herzen gehabt, dass ich etwas voranstelle. Und zwar, wer von euch kennt das Wort Management bei Wiederholung? Das wird so in Managementkreisen wird es gebraucht. Das heißt, wir sind felsenfest davon überzeugt, das wissen wir alles, das kennen wir alles, da müssen wir im Prinzip nicht mehr drüber reden. Aber es kommt vieles in Vergessenheit und das kann durchaus gefährlich sein. Wir leben in sehr lebendigen Zeiten, in sehr herausfordernden Zeiten und deswegen, wie gesagt, Matthäus 7, 13 bis 14 aus der Bergpredigt. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Ich hatte vor längerer Zeit ein Bild von dieser engen Pforte. Kennt vielleicht viele von euch, da gibt es ein Gemälde, was ziemlich bekannt ist, wo es auf der linken Seite so wunderschön auf dem breiten Weg geht und links schmal. Ich habe dieses Bild vor einigen Tagen gefunden und bin erst mal erschrocken. Ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass wir da unterwegs sind und dass die Welt da unterwegs ist. Das stimmt aber nicht. Wir sehen hier, dass auch viele, die an Gott glauben, auf dem breiten Weg unterwegs sein können. Aber das hat mit dem Bild, was ich hatte, nur bedingt etwas zu tun. Ich hatte nämlich das Bild, dass der schmale Weg so lang läuft und dass der breite Weg nicht nur auf einer Seite ist, sondern dass der auf beiden Seiten ist. Das heißt, der breite Weg ist wunderbar geschmückt, der ist richtig toll, da macht es Spaß drauf zum Laufen. Da ist alles, was unser Fleisch begehrt, ist auf diesem Weg drauf. Und wir gehen diesen schmalen Weg oder sollen diesen schmalen Weg gehen nach der Schrift. Und wir belügen uns selbst, wenn wir sagen, wir stehen nicht in dem Risiko, das eine oder das andere Mal auf diesen Weg zu geraten. Und Geschwister, die heute hier anwesend sind, stehen in schweren Prüfungen, ganz unterschiedlich, was Gesundheit anbelangt, was den Job anbelangt, was vielleicht auch Finanzen anbelangt. Und ja, dieser schmale Weg ist nicht leicht. Er ist definitiv nicht leicht. Und ihn weiter zu gehen und eben nicht auf den breiten Weg zu gehen, einfach zu sagen, ach, das habe ich mir aber jetzt auch verdient, das war jetzt schwer genug, ist alles nachvollziehbar, ist alles menschlich, es ist fleischlich. Und der Widersacher hat Zeit, er hat Geduld. Er macht viele Dinge ganz langsam, ganz schleichend und es steht in der Schrift geschrieben, dass in der Endzeit ein großer Abfall kommen wird. Und wer das sagt, dass er sich ganz sicher ist, dass ihm das nicht passiert, also ich kann es für mir nicht sagen. Ich glaube, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen heute vielleicht auch mal eine Wiederholung in diesen Dingen, die wirklich so immens wichtig sind. Wir lesen in Matthäus 7, 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Mal ehrlich, wie ist das möglich? Wer findet sich da wieder? Da sagt doch jeder von uns, das passiert uns nicht. Das kann gar nicht sein. Das müssen irgendwelche Generationen sein, die nach uns kommen, wo dann vielleicht einiges schiefläuft. Das stimmt nicht. Wir müssen uns das Zeitfenster anschauen, an dem der Herr das gesagt hat. Das heißt, das Risiko ist definitiv da. Es ist allgegenwärtig und keiner von uns will, dass der Herr das zu uns sagt. Definitiv nicht. Es ist also eine starke Warnung, die wir ernst nehmen müssen. Und deswegen schauen wir mal ein kleines bisschen da in das Thema rein. Wir sollten die Warnung ernst nehmen. Man kann einmal sagen, es ist ein Fehler zu sagen, wir werden durch die Gebote allein gerecht. Es ist aber auch ein Fehler zu sagen, auf die Gebote kommt es nicht mehr an. Von den Geboten des Alten Testaments sind wir befreit worden. Jetzt haben wir keine Gebote mehr? Nein, das ist Gesetzlosigkeit. Das stimmt nicht. Frei vom Gesetz heißt nicht frei von Geboten Gottes. Denn dann stehen wir in dem Risiko, dass unser Glaube nicht mehr die Werke hervorbringt, die, wie geschrieben steht in Jakobus 2, 17 und 18, Glaube ohne Werke ist tot. Gesunder Glaube bringt Frucht, bringt gute Frucht, bringt Frucht für unseren Herrn. Es gibt so viele Bibelstellen, wo unser Herr und König ganz klar sagt, was er von uns erwartet. Nochmal, es ist ein riesengroßer Unterschied. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Aber der Herr hat Gebote. Und Gebote sind ernst zu nehmen. Ich mache bloß mal ein paar Beispiele, ich lese die nicht alle vor. Er sagt, ich bin ein König in Johannes 18, 37. Mein König ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, 36. Wenn ich Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Königreich Gottes zu euch gekommen. Die Zukunft für die Königsherrschaft Gottes ist gekommen. Denkt um und glaubt an das Evangelium. Ich lasse mal die Bibelstellen weg, es wird zu umfangreich. Ich gebe euch ein neues Gesetz. Wer mich liebt, der hält meine Gesetze. Bleibt in meiner Liebe, die euch befähigt, meine Gebote zu halten. Es ist eine sehr, sehr lange Auflistung, in denen unser Herr selber in der Schrift ganz klar sagt, was er von uns erwartet. Wohl auch wissend, dass wir das eine oder andere Mal eben Fehler begehen, nicht aufpassen etc. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihn um Vergebung bitten. Er ist treu und gerecht, wenn wir das tun. Wenn wir aber lau werden, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir denken, das haben wir ja alles im Griff, ist überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, wovon er davon eigentlich spricht. Wird es gefährlich. Wir müssen wirklich aufpassen und uns das immer wieder vor Augen halten. Und jeder, der die Schrift liest, tut das ja auch. Wir müssen uns, das ist meine feste Überzeugung, ganz neu vor Augen führen, dass wir in einem Königreich leben. Das Königreich ist nahe zu euch herbeigekommen. Das Königreich ist in uns. Wir leben in einem Königreich und in einem Königreich gibt es Gesetze. Da gibt es Verordnungen, da gibt es Gebote. Und ich bin jetzt mal etwas forsch und sage, ein Königreich, in dem wir leben, oder das Königreich, in dem wir leben, ist nicht das Christentum, in dem wir leben. Das Christentum ist sehr, sehr umfangreich, umfasst sehr viele Denominationen, Kirchen etc. und so weiter. Das Königreich Jesu Christi, in dem wir leben, ist nicht das Christentum. Könnt ihr euch vielleicht mal damit auseinandersetzen und mir ein Feedback geben, ob ihr das auch so seht oder vielleicht ganz anders. In Markus 1,15 lesen wir in der Hoffnung für alle, Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das kann man auch mal anders formulieren. Der Zeitpunkt für den Regierungsantritt Gottes ist gekommen. Glaubt es und werdet Bürger des Königreichs. Wie ich schon gesagt habe, ein Königreich hat Ordnungen, die es einzuhalten gibt. Wer mit den Dekreten von Jesus umgeht, als hätte er gesagt, empfohlen statt befohlen, der macht deutlich, dass Jesus nicht sein amtierender König ist. Und wir, die wir innerhalb der Gemeinde leben und wandeln und glauben fest davon überzeugt, Christen zu sein, weil wir Herr, Herr sagen, täuschen uns ebenfalls, wenn wir im praktischen Leben partout nicht tun, was unser Herr sagt. Ein solcher Christ wird Jesus nicht gerecht und lebt in einer tragischen Illusion. Das trifft auf keinen von euch zu. Es ist nur so, dass wenn das eben so läuft, Schwierigkeiten bringt. Jesus kam mit dem eindeutigen Anspruch, ein König zu sein. Dies ist mein Gesetz, dies sind meine Ordnungen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote und er hält meine Gesetze. Er erwartet von allen, die Bürger seines Königreichs sind und bleiben wollen, dass sie diese Gebote bzw. Gesetze des Königreiches einhalten. In Johannes 15, 14 lesen wir, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Du kannst dann, wenn du möchtest, wechseln. Johannes der Täufer war der letzte Prophet Israels. Und er hatte eben genau diese wichtige Botschaft mit dem Bußetun, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist und diese Botschaft den Menschen zu bringen. Es ist ganz interessant, was heißt Buße zu tun? Und müssen wir, die wir unser Leben dem Herrn gegeben haben und gegebenenfalls schon ganz, ganz viele Jahre mit ihm unterwegs sind, müssen wir noch Buße tun? Ist das noch angesagt? Ist dieses Wort für uns, ist es nicht für die Ungläubigen, wenn wir in der Evangelisation unterwegs sind? Nein, es ist auch für uns. Was heißt Buße tun? Ich habe schon ganz viele Auslegungen darüber gehört, umkehren und lass das bleiben etc. Ich finde eine ganz interessante Betrachtung aus dem Militär dazu toll. Und zwar, beim Militär gibt es den Befehl, ganze Abteilung kehrt. Bei ganzer Abteilung macht der Soldat so und bei kehrt macht er so. Das heißt, wenn wir vom schmalen Weg abgekommen sind, in die eine Richtung oder in die andere Richtung und das feststellen, ob uns ein Bruder oder eine Schwester aufmerksam macht, ob wir vom Heiligen Geist getrieben werden, wie auch immer, in dieser Situation gehen wir zum Herrn, bitten ihn um Vergebung, dass wir falsch unterwegs gewesen sind. Und dann heißt es, ganze Abteilung kehrt wieder zurück auf den Weg, auf den schmalen Weg. Und dann ist es so, dass ich da, wo ich hingelaufen bin, da, wo ich hingeschaut habe, dem drehe ich komplett den Rücken zu. Das heißt, ich denke nicht mehr darüber nach, ich laufe nicht mehr in diese Richtung und ich schaue nicht mehr in diese Richtung, sondern ich gehe wieder zurück auf den Weg, auf dem ich gehen soll. Okay. Dem Volk Israel wurden eine Menge irdischer Dinge versprochen. Wie komme ich jetzt darauf? Wie kriege ich diese Schleife? Ja gut, ich nehme es mal so, wie ich es aufgeschrieben habe. Im Alten Bund war es so, dass die Versprechungen, die fürs Volk Israel waren, ich komme dann nachher gleich drauf, dass ihr den Zusammenhang hinkriegt, alle irdisch waren. Das heißt, alles, was verheißen wurde, war irdisch. Die geistlichen Dinge, die den Himmel anbelangen, finden wir dort nicht. Es geht immer um irdische Dinge. Im 5. Mose 28 sehen wir deutlich, dass materieller Reichtum, materieller Wohlstand, körperliche Gesundheit, viele Kinder, Segen in den Geschäften, Ernten und viel Vieh versprochen wurde. Ihnen wurde versprochen, dass sie sehr wohlhabend sein werden, dass sie niemals Schulden haben werden, dass ihre irdischen Feinde alle vernichtet werden, dass sie eine große Nation sein werden und dass sie ein Land haben werden, das Land Kanaan, das Israel genannt wurde. Wissen wir auch, es gab Fluch und es gab Segen. Und das, was verheißen wurde, ist ganz oft nicht eingetreten, weil Ungehorsam da war, weil das Fleisch dominiert hat und nicht die Gesetze Gottes. Wir finden ganz viele Parallelen in unserem Wandel. Wir machen ganz viele Dinge nicht so, wie Gott das von uns erwartet, ähnlich wie es in Israel auch gewesen ist, aber wir leben in der Gnade. Das ist der große Punkt, dass wir immer wieder umkehren dürfen, wenn wir feststellen, dass es falsch gelaufen ist. Also alle Segnungen, die Israel bis zu diesem Zeit versprochen wurden oder zu diesem Zeitpunkt versprochen wurden, waren irdisch und ihr Blick war die ganze Zeit auf die Dinge der Erde gerichtet. Doch dann kam Johannes der Täufer und sagte, kehrt um. Kehrt um, hört auf, euch auf die irdischen Dinge zu konzentrieren, kehrt um, denn jetzt kommt ein neues Reich. Das ist ein Himmelreich, in dem irdische Bedürfnisse zweitrangig werden. Selbst körperliche Gesundheit wird zweitrangig, materieller Wohlstand wird unwichtig, weil Gott uns mit dem Nötigsten versorgt. Langsam, Detlef. Was hast du gerade gesagt? Körperliche Gesundheit wird zweitrangig? Ich habe gesagt zweitrangig, nicht unwichtig. Erstrangig ist das Königreich. Gesundheit ist irrsinnig wichtig für uns. Gott hat ganz viele Bibelstellen zu diesem Thema. Der Herr Jesus hat geheilt. Überhaupt kein Thema, aber bitte steht nicht an erster Stelle. Wir erleben das ganz oft in der Welt, Hauptsache gesund. Kann ich völlig nachvollziehen. Und jemand, der krank ist, noch viel, viel mehr. Aber es ist nicht erstrangig. Bitte, feiner Unterschied, nicht unwichtig, nur zweitrangig. Materieller Wohlstand, unwichtig, kann man drüber streiten, weil die Frage sich stellt, was ist Wohlstand? Bei dem einen fängt Wohlstand damit an, dass er ein Dach über dem Kopf hat, der andere braucht eine Mercedes S-Klasse. Ist eine Ansichtssache, wie man das sieht. Aber es hat nicht diesen Rang bei Gott. Wenn wir uns im Reich Gottes verdient machen wollen, wenn wir dort drin arbeiten wollen, egal ob im Vollzeitdienst oder aber in dem Zeitraum oder den Möglichkeiten, die wir haben, der Herr versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Kehrt um, hat Johannes der Täufer gesagt. Jetzt wird Gott dir geistlichen Reichtum schenken, also himmlischen Reichtum. Gott wird die geistlichen Kinder schenken, nicht unbedingt leibliche Kinder. Das sei für die gesagt, die keine Kinder, leibliche Kinder bekommen. Ihr werdet ein geistliches, himmlisches Land besitzen, nicht in erster Linie ein irdisches. Er sagte zu ihnen, sie sollen umkehren, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es sollte am Tag der Pfingsten kommen. Also dieser Johannes der Täufer war Vorläufer von Jesus Christus. Wir dürfen uns das vorstellen wie so einen Staffellauf. Johannes der Täufer war der Erste, der das Himmelreich gepredigt hat. Und diesen neuen Bund, der da kommen soll, den Gott mit den Menschen schließen wird und die Menschen aller Nationen in die Beziehung zu Gott, dem Vater, bringen würde. Später hat Jesus diesen Staffelstab übernommen und hat genau das Gleiche gepredigt wie Johannes der Täufer. So hat praktisch Johannes der Täufer die erste Etappe gemacht, den ersten Lauf, und Jesus den zweiten Staffellauf, und dann kam Petrus. Und Petrus hat wieder das Gleiche gepredigt. Also den Staffelstab übernommen und ist weitergelaufen, tut Buße Am Pfingsttag verkündigte er den Menschen: Tut Buße und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, der das Reich Gottes in uns ist. Dann war es endlich da. Es gibt auf YouTube eine Veranstaltung, auf der unser lieber Bruder, der schon heimgegangen ist, Reinhard Bonnke, seine letzte Predigt hält. Er sieht da schon sehr, sehr angeschlagen aus und er ist feurig. Er hat einen Arzt hinter sich sitzen, der ein sehr besorgtes Gesicht macht. Und er weiß, dass Bonnke vorsichtig mit seinen Kräften sein muss, aber er hat ein Feuer. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und am Ende dieser Predigt sagt er, dass es eine Wolke von Zeugen gibt. Die Bibelstelle kennt ihr auch. Und er hatte den Eindruck, dass diese Wolke von Zeugen nach unten ruft: Reinhard, lauf schneller. Und das hat er immer wieder gehört: Lauf schneller, lauf schneller. Und dann hat er gerufen: Warum soll ich schneller laufen als alle anderen, die vor mir unterwegs waren? Und dann hat er vom Geist gekriegt: Das ist die letzte Runde. Es ist die letzte Runde. Lauf schneller. Und wir dürfen das für uns nehmen. Es ist die letzte Runde. Wir brauchen nur mal die Nachrichten uns anzuschauen. Also jeder, der nicht vollkommen vereist ist, merkt und spürt, was in dieser Welt los ist, was da abgeht. Wenn Johannes der Täufer und Jesus über das Reich Gottes sprachen, sagten sie, dass es kommen wird oder dass es nahe ist. Jesus sagte einmal, das Reich Gottes ist mitten unter euch und meinte damit, dass das Reich Gottes in Christus selbst bereits gegenwärtig war. Aber es war noch nicht den Menschen, es war noch nicht in den Menschen um ihn herum gegenwärtig. Das sollte erst am Pfingsttag geschehen. Als die 120 Jünger auf die Taufe im Heiligen Geist warteten, dann wurden sie vom Geist Gottes erfüllt und das Reich Gottes wohnte in ihnen. Das ist das Reich, das sie verkünden. Das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt. Wir sind, wenn wir unser Leben dem Herrn gegeben haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt in uns. In Römer 14, 17 heißt es, dass das Reich Gottes nicht aus Essen und Trinken besteht. Es ist nicht ein irdisches, wie Wohlstand und Ähnliches. Es ist überhaupt kein irdischer Segen. Nach Römer 14, 17 ist das Reich Gottes Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist. Nochmal, Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist. Gerechtigkeit Gottes selbst, die uns zuerst zugerechnet wird, wenn wir Christus als unseren Retter und Herrn annehmen und die uns dann durch den Heiligen Geist von innen heraus vermittelt wird, wodurch die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben offenbar wird. Hä? Ich sag's mal so, der Herr schenkt es Wollen und er schenkt es Gelingen. Und das Einzige, was wir tun können, ist ihm im Weg stehen. Gehen wir einen Schritt auf die Seite und machen ihm Platz. Eine innere Freude, die uns im Heiligen Geist vollständig von Entmutigung und Depression befreit. Du hast heute ein Zeugnis gegeben von jemandem, der du das Evangelium gebracht hast, die ein Jahr lang nicht rausgegangen ist, innerlich verkrampft und krank gewesen ist. Freude. Einfach Freude im Herzen hat das bewegt. Ein Traktat weitergegeben, ein Gespräch geführt, ein Gebet gesprochen. Wie wunderbar ist das. Und Frieden, ein innerer Friede, der vor allem durch den Heiligen Geist geschenkt wird, der uns frei macht von Angst, von Furcht, von Anspannung, von Entmutigung, von Trübsal, von schlechter Laune sogar und so weiter. Und ein äußerer Friede mit allen Menschen, bei dem wir uns weigern, uns mit ihnen zu streiten. Wer von euch weiß, wie oft in der Bibel steht, fürchte dich nicht? Ich bin begeistert. Toll. Klasse. 365 Mal. Für jeden Tag einmal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Seid ehrlich. Also ich kann es von mir nicht sagen. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Aber dass man sich nie fürchtet, dass man nie Angst hat, dass einem niemals die Muffe geht, auch mal so Zweifel, die Bibelstelle ist da, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Und doch ist es so gegenwärtig, es ist so brutal, es schlägt so in unser Leben rein, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, einen klaren Gedanken zu fassen. Und dann macht sich Angst breit. Und wenn ich dann weiß, dass in der Bibel 365 Mal drinsteht, fürchte dich nicht, wenn ich mich nur daran erinnere, dann geht es mir schon besser. Das ist eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung, sich nicht zu fürchten, genauso wie das Gebot der Liebe eine Aufforderung ist. Die Agape-Liebe ist eine Aufforderung. Du sollst lieben. Nicht das Gefühl, du sollst lieben. Das ist also das Reich Gottes. Es ist eine innere Sache. Das Reich Gottes ist in uns. Es ist das Leben Christi, das durch den Heiligen Geist in uns kommt. Es ist das Leben des Himmels hier auf der Erde in unserem Herzen. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und ich finde, das ist die tollste Erwartung, die es überhaupt gibt. Zu wissen, dass wir einen König haben, dass wir in einem Königreich leben und dass dieser König sich darauf freut, zu kommen und uns zu holen. Und wir sind die Generation, die der Wiederkunft Jesu am nächsten ist. Keine Generation vor uns war so nahe dran wie wir. Ist doch toll, oder? Einfach klasse. Das Evangelium des Königreichs, ich komme nochmal darauf zurück. Woraus bestand das? Aus Gerechtigkeit im Heiligen Geist, dem Frieden im Heiligen Geist und der Freude im Heiligen Geist. Es wird nur wenig so gepredigt. Also mir geht es mal so, ihr könnt gerne es anders sehen. Meistens wird von der Vergebung der Sünden gepredigt und gesprochen. Das ist super, das ist optimal. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Es ist so, wenn mein kleiner Enkel zu mir kommt, mit einem völlig verdreckten Becher und sagt, Opa, hast du ein bisschen Milch für mich? Ich nehme den Becher. Der verdreckte Becher ist das Synonym für das kranke Herz, für dieses nicht mit dem Herrn verbunden sein. Also, dann putze ich den Becher, mache den blitzblank sauber und dann gebe ich den Becher meinem kleinen Enkelsohn zurück. Der nimmt den Becher in die Hand, freut sich vielleicht, dass er schön sauber ist und dann schaut er rein und sagt, aber Opa, ich wollte doch Milch. Versteht ihr, was ich meine? Das Evangelium des Reiches der Himmel besteht aus Gerechtigkeit, aus Frieden und aus Freude. Und das muss hier rein. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das mit in unsere Evangelisationsgespräche hineinnehmen. Ansonsten gehen wir das Risiko ein, dass wir Menschen das Evangelium verkündigen, dass wir sie zum Herrn führen und dann laufen die mit dem leeren Becher rum. Einfach mal mit im Auge behalten, dass das wichtig ist. Der Becher muss gefüllt werden. Der Herr hat so viel für uns. Er hat wirklich so viel. Hungerst oder dürstest du nach Gerechtigkeit? Genau. Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Das muss da rein. Und jetzt gibt es noch einen Unterschied, den will ich auch noch mit ansprechen, weil das ist auch an Pfingsten erledigt worden. Nämlich der Unterschied, was hat der Heilige Geist im Alten Bund getan und was im Neuen. Wir wissen heute, dass wir unter einem geöffneten Himmel leben. Er ist dauerhaft offen. Im Alten Bund war das temporär, dass der Herr den Himmel geöffnet hat. Und der Heilige Geist auf treue Männer und Frauen Gottes gefallen ist. Er ist aber auf sie gefallen. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Hier ist der Heilige Geist gekommen. Er ist auf die Gläubigen gefallen und von ihnen aus breitgeströmt auf Hunderte, auf Tausende, vielleicht auf Millionen Menschen weitergegeben worden. Auf Mose ist der Heilige Geist von Gott gelegt worden, aber sein Herz war immer noch böse. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass Böcke und Stiere, die geopfert worden sind, die Sünde nicht wegnehmen konnten. Das war nicht möglich. Das ging nicht. Das heißt, im Alten Bund ist in keinen der Heiligen der Heilige Geist eingedrungen. Er war auf ihnen und hat Wunder bewirkt in Größenordnung, wie man sich es nicht vorstellen kann. Aber erst durch das Blut Jesu Christi, durch das Erlösungswerk und diese Freiheit von Schuld und Sünde war es dem Heiligen Geist, war es Gott überhaupt möglich, den Heiligen Geist in uns zu geben. Das ist eines der großen Geheimnisse von Pfingsten, dass der Heilige Geist nicht auf uns ist, sondern dass er in uns ist, dass Gott in uns Wohnung macht und das durch das Blut Jesu Christi. Also weder bei David noch bei Mose, Samson, Gideon, all diese großen Vorläufer haben den Heiligen Geist nicht in sich gehabt. Sie hatten ihn auf sich. Wir haben durch sein Blut den Heiligen Geist in uns. Am Pfingsttag kehrte der Herr den Becher um. Und er goss den Heiligen Geist da hinein. Dann würde es nicht mehr überfließen, es würde in uns fließen. Das geht erst dadurch, dass der Heilige Geist in uns hineingekommen ist. Das ist das, was Jesus prophezeit hat, dass es am Pfingsttag kommen würde. Deshalb sagte Jesus am letzten Tag des großen Festes in Jerusalem, wie die Schrift sagt, aus eurem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das konnte erst am Pfingsttag geschehen, wie ich gerade gesagt habe. Dies sagte er vom Heiligen Geist, denn die an ihn glauben bzw. Glaubenden empfangen sollten, denn der Heilige Geist war noch nicht gegeben, das heißt nicht auf diese Weise. Christus musste sterben. Er musste sterben, damit das Wunder von Pfingsten überhaupt funktionierte. Das heißt, wenn wir das tun, was er sagt, wenn wir uns von ihm stärken lassen, dann fließt das Leben und die Taten aus uns heraus, damit wir auch zu anderen Menschen gehen können, damit wir sie führen können, Gottes Willen zu tun, so wie er es selbst getan hat. Der Heilige Geist fließt aus unserem inneren Wesen. Wenn der Geist nicht aus unserem inneren Wesen fließt, dann ist es wie ein Dienst im Alten Bund. Und wir wollen nicht im Alten Bund unterwegs sein, wir wollen im Neuen Bund unterwegs sein. Und zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anmerkung, was die Taufe im Heiligen Geist anbelangt. Es ist ja nicht, wie soll ich sagen, offiziell gleich sichtbar, wer jetzt im Heiligen Geist getauft ist und wer nicht. Und es gibt ganz kontroverse Diskussionen darüber. Ich bin selbst in einer Gemeinde viele, viele Jahre gewesen nach meiner Bekehrung, die man eine evangelikale Gemeinde nennt. Und da gibt es ganz, ganz merkwürdige Sichtweisen darüber. Ich will bloß eins sagen: Wenn wir die ausgestreckte und durchbohrte Hand Jesus ergreifen und diese Wiedergeburt entsteht, wenn diese neue Kreatur entsteht, dann bekommen wir automatisch auch den Heiligen Geist. Also niemand kann von sich behaupten, er habe den Heiligen Geist nicht. Aber, und das ist eine Definition vom Derek Prince, die mir gefällt, abgesehen davon, dass die Bibel die Geistestaufe ja erklärt, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Der Derek Prince sagt, bei unserer Wiedergeburt kommt der Heilige Geist auf uns. Bei der Geistestaufe kommt er wie wie die Niagarafälle, kommt er in uns hinein. Und ich möchte jeden ermutigen, der vielleicht bis zum heutigen Tag gedacht hat, naja, das ist alles vielleicht für mich gar nicht so wichtig, weil ja, ich wandle mit Gott, ich bin gut unterwegs, es passt alles. Geistestaufe in dem Sinne habe ich noch nicht gehabt. Ich möchte euch ermutigen, wer es nicht hat, streckt euch danach aus. Streckt euch danach aus, seid mutig. Ich habe es selbst erlebt, bin in der Gemeinde gestanden, in einer Pfingstgemeinde mit schlackernden Knien, weil man mir gesagt hatte, dass das alles falsch ist. Und ich habe zum Herrn damals gesagt, wenn das wirklich so ist mit der Zungenrede und der Geistestaufe und diese ganzen Dinge, dann wirst du mir zeigen, ob das richtig oder falsch ist. Und am Ende der Versammlung bin ich zu einem Bruder gegangen und habe ihn gefragt, ob er seine Hände auf mich legt. Ich möchte die Geistestaufe haben. Dann hat er gesagt, okay, mache ich. Und hat es gemacht. Und ich war total enttäuscht. Keine Zungenrede. Nichts passiert. 14 Tage später bin ich bei einer Evangelisationsveranstaltung bei einem Bruder, der 18 Jahre mit Reinhard Bonnke unterwegs war, und erzählte ihm in der Mittagspause, dass ich die Geistestaufe gerne haben wollte und dass ich sie bekommen habe, aber keine Zungenrede. Dann dachte ich, na, der erklärt dir das jetzt, wie das zusammenhängt und was da los ist. Trinkt der gemütlich seinen Kaffee weiter und sagt, mach dir keine Sorgen, das kommt schon. Dachte ich, so eine komische Antwort, damit kann ich nichts anfangen. Am Ende der Veranstaltung sendet er uns aus, das Evangelium zu predigen, und sagt, und wer möchte, der kommt nach vorn und wird gesegnet. Dachte ich, okay, kann ja nicht schaden, ne? Gehst nach vorn. Stehe in der ersten Reihe, bin so ungefähr der Dritte, der fängt an, über dem Ersten zu prophezeien und ihn zu beten, auf einmal. Mir sind die Tränen geschossen, mich hat es buchstäblich umgehauen und ich habe gar nicht gewusst, was da passiert ist. Also bitte auch da, seid gnädig mit euch selbst. Wer, wie gesagt, bei dem das der Fall ist, sollte es nicht sofort passieren. Es kommt 100% und es ist ein Segen, definitiv, es ist ein Segen. Es fällt so schwer, lange zu beten, wenn ich die Sprachenrede nicht habe, weil dort, wo mir der Saft ausgeht, wo ich nicht mehr weiß, was ich beten soll, wo ein Gebetsaufruf von einem Bruder oder von einer Schwester über WhatsApp kommt, die ich nicht kenne, wo noch nicht einmal was über den Gesundheitszustand oder was auch immer gesagt wird, wo es einfach bloß heißt, Kinder, beten. Was? Wie? Keine Ahnung. Manchmal kommt durch die Zungenrede dann ein Sprachen, also ein in verständlicher Sprache gesprochenes Gebet. Aber das bitte am Rande, wer das für sich gerne annehmen möchte. Ja, Vater, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du an Pfingsten den Heiligen Geist gesandt hast und dass du immer wieder über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Ausgießungen vorgenommen hast. Und wir beten und wir bitten, dass eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet, dass wir hineinkommen in unseren Dienst, dass wir wirklich tun, was du von uns erwartest, was du uns geboten hast, und dass viel, viel Frucht entsteht und diese Gemeinde für dich zum Zeichen wird, in Biberach und darüber hinaus. Und dass sie wachsen soll, dass sie wachsen soll, dass die Leute draußen auf der Treppe stehen, weil der Saal nicht mehr reicht. Das ist mein Wunsch, dass das Schlagzeug wieder gespielt wird, dass der Lobpreis, der bis jetzt schon wunderschön ist, noch kräftiger wird, noch feuriger wird und dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht aufgeben, dass wir an dir festhalten, egal in was für einer Situation wir sind, egal wie schwierig es ist, dass wir auf diesem schmalen Weg bleiben und uns vor Augen halten, dass wir in einem Königreich leben und du bist unser König und du kommst wieder und dich erwarten wir mit Freude und bis dahin wollen wir alles tun, was du uns aufgetragen hast und was dir gefällt, damit wir nicht zuschanden werden vor dir und vor den Menschen. In Jesu Namen. Amen.